Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich habe heute einen Gast mitgebracht, der hier schon öfter im Programm zu Gast war und den ich jedes Mal ganz fiebrig erwarte sozusagen. Und der darf sich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die ihn noch nicht kennen.
Hi, ich bin Alex Clarkson. Ich bin Dozent bzw. Lecturer für European and German Studies in King's College London. Ich bin halb Geschichtsforscher, halb Politikwissenschaftler und beschäftige mit der Geschichte von Diasporen. Das ist die Hälfte meiner Arbeit. Und die andere Hälfte meiner Arbeit geht es um die Strukturen der EU-Grenzpolitik und dessen Militarisierung.
Vielen Dank. Und das bringt uns auch direkt in das heutige Thema, denn das hat sowohl politische als auch geschichtliche Anklänge. Tatsächlich, wir wollen heute mal das ganz große Fass aufmachen zum Thema Asylpolitik in der Europäischen Union. Das lässt sich, glaube ich, ohnehin nur sehr schwer von Flüchtlingspolitik trennen. Ich glaube, die Worte werden in der Debatte ziemlich synonym gebraucht, häufig, auch wenn sie nicht das Gleiche meinen. Aber da geht ja auch immer eine ganze Menge durcheinander. Und das Thema ist hier in Deutschland gerade mal wieder massiv in den Schlagzeilen, weil im Mittelmeer ist ein Schiff gesunken. Es gab eine größere zweistellige Zahl Tote, wie wir mittlerweile wissen, über 100 Kinder, die quasi da im Frachtraum des Schiffes gefangen waren und elendig abgesoffen sind. Es ist mein Wissensstand, dass noch immer nicht hundertprozentig klar ist, ob es Pushbacks gab, wie viel die Frontex und die griechische Küstenwache wussten. Aber das bindet sich alles in diesen Kontext ein, den wir schon länger kennen, mit dem Tod auf dem Mittelmeer und an den EU-Außengrenzen. Und es hat in Deutschland jetzt tatsächlich eine mittelgroße, sage ich mal, Debatte wieder ausgelöst über vor allem die Moral des Ganzen. Ja, also wie können wir quasi hier Menschen A ersaufen lassen oder B, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, sogar letzten Endes, ich weiß gar nicht, was der rechtliche Begriff wäre, ja, aber die in eine sehr gefährliche Lage bringen und den Tod billigend in Kauf nehmen. Und diese Debatte verläuft in Deutschland entlang ziemlich gewohnter Muster, würde ich sagen. Also von linker / grüner Seite kommt das so diese Empörung drüber raus, ohne dass da konkrete Forderungen dahinter stehen würden. Wenn man allerdings die Kritik quasi konsequent zu Ende geht, landet man eigentlich immer bei so einem Open Borders Konzept letzten Endes, während von rechts relativ verhalten dieses, wo gehobelt wird, da fallen Späne Geschichte kommt. Ja, man sagt ja natürlich nicht, dass man das gut findet, aber es ist schon immer dieser drunter laufende Subtext von, das ist nun mal der Preis der EU-Grenzsicherung und die Alternative sind die Open Borders der Linken. Und ich würde jetzt eben heute ganz gerne versuchen, einen halbwegs realistischen Blick auf diese Debatte aus deutscher Sicht zu werfen, wo sich ja gerade vor allem die Grünen quasi in Knoten binden, weil halt die Baerbock da dafür zuständig ist und teilweise dann auch noch von der SPD die Nancy Faeser und auf der anderen Seite den europäischen Kontext von dem ganzen Ding aufmachen. Und das wäre quasi deine Expertise. Und du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, du findest die deutsche Debatte ziemlich, wenn ich das so sagen darf, beknackt, ja, weil die eben den europäischen Kontext komplett rauslässt. Wie siehst du die ganze Geschichte?
Na, ich möchte erstens klarstellen, dass ich auf moralischer Ebene durchaus die deutsche Debatte verstehe und mir die deutsche Debatte in der Hinsicht sympathischer ist als manche Debatte, die man auch in der Linken beziehungsweise auch unter liberalen Kräften findet in Italien oder Frankreich oder auch, und das sollten wir auch später dazu kommen, in Staaten wie Tunesien und Algerien. Ich denke, man muss durchaus einen moralischen Standpunkt haben und es ist ganz klar moralisch nicht in Ordnung und auch einfach nicht nur moralisch, wenn es um Flüchtlingsrechte geht oder Menschenrechte, um die Grundlagen der Seerettung und der Seerechte. Es gibt Konventionen der Seerettung und der Hilfe von Matrosen oder Hilfe von Menschen in Not im Meer, die es lange vor dem Asylrecht gab, die dadurch auch gebrochen werden. Und ich glaube, da muss man durchaus auch in einen Kontext, das zu sehen, dass dies oft auch natürlich sehr, sehr zynischen Dynamiken sieht. Wenn man bei diesem Schiff sich anschaut, der gesunken ist. Es gab da mehrere Faktoren, die man immer wieder findet bei solchen Unglücke, bei solchen Tragödien. Ich meine, es gibt zum Beispiel auch, und das muss man auch sagen, auch auch verständliche Gründe, auch andere Gründe, warum zum Beispiel die griechischen Behörden extremst frustriert sind. Sie haben jahrelang immer dieses Gefühl, wie die Italiener, wie die Albaner, die zwar nicht EU-Mitglied sind, aber eigentlich Teil dieses größeren EU-Systems sind, mehr und mehr integriert im Binnenmarkt, oder die Kroaten oder die Franzosen oder Spanier, Portugiesen, die mussten alle dauernd mit diesen diese Flüchtlingswellen mit diesen Schiffen umgehen, in oft sehr, sehr schwierige Lage, und oft fühlen sie sich sehr stark im Stich gelassen in eine solche Situation. Und daraus entstehen solche Situationen auch, wo zum Beispiel die griechische Küstenwache gerade von einer sehr mitte-rechts-politischen Führung, es gibt ja natürlich Wahlen, es gab jetzt eine Wahl in Griechenland, es kommen jetzt Wahlen wieder, und das ist natürlich auch ein sehr heißes Thema in den Wahlen, wo die Neue Demokratische Partei, die jetzige griechische Regierung, sich als hart und stark an den Grenzen zeigen wird. Da gibt es Druck eben auf die Küstenwache. Ich kenne auch Menschen, die bei diesen solchen Küstenwachen sind. Das sind nicht alles unmoralische Barbaren. Das sind auch Menschen, die auch Rädchen sind in einer bürokratischen Maschinerie. Und es hängt oft, sehr oft ab, von wer die Kontrolle, wer der kommandierende Offizier ist zu einem gewissen Zeitpunkt an der Kontrollstation, wer der kommandierende Offizier ist zu einem gewissen Zeitpunkt an einem Boot, ob es zu einem Pushback kommt oder nicht. Ich glaube, in diesem Fall ist es weniger ein Pushback als ein bürokratisches Kompetenzgerangel. Als es am Anfang darum ging, diese Situation zu erklären, haben die griechische Küstenwache, fand ich sehr, sehr schon bezeichnet, gesagt, och, wir haben gedacht, dass dieses Schiff nach Italien rüberfließt oder Albanien. Und das ist so dieser klassische, sieht man auch oft in solche Faktoren zwischen den Malteser und Italiener oder zwischen die Italiener und Albaner, da sitzen die jeweiligen Küstenwachen und verschieben die Verantwortung für ein Schiff aneinander, bis eben irgendjemand den schwarzen Peter ziehen muss und die Leute retten muss. Und das war auch durchaus ein sehr, sehr verdächtiger Fall, wenn man genau sieht, wo das Schiff gesunken ist, dass es durchaus möglich ist, dass die Griechen eigentlich abwarten wollten, bis das Schiff rüberdriftet zu den Italienern und zu den Albanern, sodass die mit diesen Problemen umgehen müssen. Und das ist eben auch, das sind eben auch man muss sagen, unmoralisch. Nicht, und wenn ich mal auch sagen darf, nicht jeder griechischer Küstenwachenkapitän, nicht jeder italienischer Küstenwache oder Flottenkapitän würde auch so handeln. Es geht ja auch auf die persönliche Verantwortung von individuellen Offizieren, die zu oft eben alleine gestellt werden auf diese Entscheidungen, und manche treffen moralische Entscheidungen, manche treffen es nicht. Und es ist natürlich auch ein Unwesen des Systems und der politischen Drucksituation, dass die italienischen, sagen wir, Marineoffizieren oder Küstenwachenoffizieren oder gerade die Finanzoffizieren, die die Menschen retten, eher bestraft werden oder Probleme haben bei der späteren Beförderung, wenn die Menschen retten, als wenn sie nicht retten. Das sind auch strukturelle Zustände, die auch zu unmoralischen Faktoren führen. Aber, und jetzt dazu kommt es eben, wo ich diese deutsche Debatte ein bisschen problematisieren möchte, ist, dass nichts davon ist neu. Vieles ist davon über den letzten 10 bis 15, fast 25 Jahren von deutscher Regierung nach deutscher Regierung mitgetragen worden. Sei es ein Schwarz-Gelb, sei es eine große Koalition, sei es Regierungen unter grüner Beteiligung. Jeder von diesen Regierungen haben mitgemacht bei diesem Konstrukt von diesen Außengrenzen, von diesen Grenzsystemen. Und diese Grenzsysteme bestehen als kollektives europäisches Gebilde. Und das ist, wo wir jetzt mit diesem Paradox kommen, von diesen ganzen die Streiterei um diesen Kompromiss, der gefunden worden ist in den letzten paar Wochen auf EU-Ebene. Dieses ganze Systeme haben sehr schlecht funktioniert, zum Teil, weil sie sehr ad hoc konstruiert worden sind. Sieh mal die Reaktionen auf der letzten Krise. Wenn man die Dublin-Konvention sieht, von den späten 90er Jahren, wie sie sich gebildet hat, das ist zum größten Teil ein Produkt von deutschen Entscheidungen in den frühen 90ern, um sichere Mitgliedstaaten zu stellen, um das System neu zu ordnen, sodass Deutschland und Schweden und diesen Länder, die nicht mehr an den Außengrenzen der EU waren, weniger und weniger mit diesen Problemen zu gehen. Damit wurde der schwarze Peter auf den Griechen und die Italien geschoben. Es gibt auch ein deutsches moralisches Problem, wenn in der deutschen Debatte dauernd larmoyant erschreckt so irgendwie ein moralisches Geschrei bei solchen Situationen aufkommt, aber die deutsche Mitverantwortung an dem System, wie es ist, über die letzten 30 Jahren ein bisschen schon geleugnet wird. Es geht immer um den bösen italienischen Kapitän oder den bösen griechischen Küstenwachenkapitän, der Scheiße baut, was sie auch getan haben in dieser Situation. Und es geht nicht um die Frage, warum müssten die über die letzten 30 Jahren die Griechen, Italiener zum größten Teil dieser Druck aufsaugen von diesem großen Problem. System, wo man durchaus von einer Theorie der offenen Grenzen sprechen kann, aber die Realitäten oft sehr, sehr schwierig sind, weil es ist nicht nur Menschschmuggel, es ist natürlich auch Waffenschmuggel, Schmuggel von Drogen, es sind große Gangs und unorganisierte kriminelle Banden damit verantwortlich, wo bei diesen Open-Grenzen-Konzepten nie ganz umgegangen wird, wie das Leben und wie der Handel im Mittelmeer eigentlich mit den geopolitischen und ökonomischen Zuständen des Mittelmeers nicht umgegangen wird. Das sind alles Probleme. Und jetzt kommen wir zu diesem Kompromiss, das zu großen Kontroversen führt. Das Paradox an diesem Kompromiss ist, es gibt vieles, das mir an diesem Kompromiss nicht schmeckt, wo ich eigentlich in der Hinsicht an Seiten, sagen wir, diesen wütenden Grünen bin, die das problematisch finden. Auf der anderen Seite ist dieser Kompromiss endlich ein Versuch, diesen Ad-hoc-Entscheidungen auf eine stabile rechtliche und institutionelle Grundlage zu stellen. Und da habe ich sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite gibt es vieles an diesem Kompromiss, das sehr problematisch ist mit der Verlagerung der EU-Außengrenzen, mit der Verlagerung der Verantwortung für Flüchtlinge an anderen Staaten, diese sehr lockere Begriff von sicheren Drittstaaten. Auf der anderen Seite kann dieser Kompromiss, auch wenn jetzt weiterentwickelt, als Grundlage dienen, endlich mit vielen von diesen Problemen und Schnittstellen zu ordnen und vielleicht über die Zeit auf eine humanere Art und Weise umzugehen. Dieser Kompromiss ist wichtig, weil man hat endlich eingesehen auf europäischer Ebene, in jedem EU-Mitgliedstaat, dass es so nicht weitergeht und dass es zu Kompromisse führen muss zwischen den unterschiedlichen Staaten. Aber diese Open Borders-Idee, das sehr stark in den europäischen in den Grünen, gerade Grünen oder Sozialdemokratisch in der deutschen Linke sitzt, das ist einfach nicht, das geht einfach an den Realitäten des Mittelmeers vorbei. Obwohl auch dieser Versuch, eine harte Grenze im Mittelmeer aufzubauen, auch an den Realitäten des Mittelmeers vorbeigeht. Aber dazu gehört es auch, eine Strategie zu haben für den Mittelmeer, das es in Deutschland nicht gibt, weder bei der linken noch bei der rechten Seite der politischen Grenzen innerhalb Deutschlands.
Ich meine, zumindest in meine Timeline war ziemlich voll von heftiger Kritik, gerade an Annalena Baerbock, wie gesagt, die kriegt jetzt logischerweise als Außenministerin, die quasi das Gesicht dieses Kompromisses ist, auch wenn sie, glaube ich, wenn ich die durchschnittliche Verhandlungszeit für solche Kompromisse bedenke, dann wird die hauptsächlich in der Schlussphase, wenn überhaupt, nochmal angehört worden sein. Der Großteil dürfte ja davon eigentlich schon in der großen Koalition passiert sein, schätze ich mal. Aber das macht ja nichts. Sie ist jetzt in Verantwortung, von daher muss sie das Ding auch verkaufen. Die kriegt da schon entsprechend Kritik ab, aber wie du beschreibst, diese Kritik, die läuft quasi ausschließlich auf der durchaus verständlichen, die ich auch teile, moralischen Verurteilung von dem Ding, kann aber die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nicht richtig benennen. Und es ist ein Argument, das habe ich im Endeffekt seit mindestens 2015, also seit Beginn der deutschen Flüchtlingskrise, wo denn andere Länder im Endeffekt auch gesagt haben, hey, ihr habt das auch schon gemerkt, ja, dass ich das öffentlich habe. Und ich kann mich an den Punkt erinnern, wo ich es zum ersten Mal quasi für mich politisch ausdiskutiert habe, einfach so kurz als Geschichte sozusagen. 2012 war ich im REF, also im Referendariat, und da kamen so Leute, die haben so ein Planspiel mit uns gemacht. Das war so ein EU-Planspiel. Da ging es eigentlich theoretisch gesehen um Strukturen der EU und wie man solche Planspiele macht. Aber der Gegenstand des Planspiels war Flüchtlinge und Versuch der Verteilung innerhalb der EU. Und ich war damals Spanien. Und mein Job wäre quasi gewesen, zu versuchen, die Flüchtlinge über Europa zu verteilen. Und das war völlig unmöglich, weil allen voran Deutschland, aber auch diverse andere Nationen, die hatten da natürlich kein Interesse dran und haben das komplett blockiert und haben diese Argumentation auch überhaupt nicht eingesehen, dass das ein Problem ist. Sie haben sich immer auf dieses Rechtliche zurückgezogen und da kommt jetzt das böse Wort ins Spiel, das Dublin-II-Abkommen. Ja, und das Dublin-II-Abkommen, das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel, um alles verstehen zu können, was in dieser ganzen Flüchtlings- und Asylgeschichte seit den Nullerjahren im Endeffekt schiefläuft. Weil das Thema ist ja das, dass bei diesem Dublin-Abkommen von, wann ist das, 2009?
Die Ursprünge waren 97 eigentlich. Das wurde immer wieder weiter, es ist immer wieder gescheitert. Dann haben sie es neu entwickelt. Jetzt sind wir bei Dublin 3 oder 2, ich kann mich jetzt nicht ganz besinnen.
Ich glaube 3. Ja, aber auf jeden Fall der große Teil, der relevant war während der Flüchtlingskrise, war, glaube ich, Dublin 2. Aber die Idee ist ganz einfach umschrieben, die, dass ein jeder Asylbewerber, Asylbewerberin oder Flüchtling in dem Land Aufnahme beantragen muss, in das er oder sie kommt. Und für ein Land wie Deutschland, wo Flüchtlinge allenfalls über Nord- und Ostsee reinkommen können, ist es natürlich ein sehr angenehmer Zustand.
Und dann müssen wir über die Wurzeln des ursprünglichen Dublin-Varianten der 90er, späten 90er denken. Die Wurzeln dieser ganzen Entwicklung, dieser ganzen Verschiebung der Verantwortung weg von den Kernstaaten der EU, und die Ironie bei Italien war, die Italiener haben das mitgetragen am Anfang, weil die sagten, oh, das ist ein Problem für die Osteuropäer oder die Spanier und nicht für uns. Oh, dann kriegten sie auch den Schwarzen später nach dem Zusammenbruch Libyens. Aber die Wurzeln sind eigentlich Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, die Flüchtlingswelle in Deutschland und die Einwanderungswelle, in denen wir beide aufgewachsen sind in den 90er Jahren, die wirklich, und das wird jetzt stark vergessen in der deutschen Debatte, inwieweit diese ganzen Dysfunktionalitäten, und ich bin nicht ein Mensch, der immer so sagt, ach, die Deutschen sind an allem schuld. Ich finde das einer der furchtbarsten und langweiligsten und oft falschesten Aspekten der europäischen, europapolitischen Debatten. Aber in diesem Fall, wenn es um den Grenzsystem in Europa und die Wurzeln des Problems geht, kann man durchaus auf den Deutschen zeigen und sagen, die ganzen Strukturen haben ihren Wurzeln in eine Einwanderungskrise und Flüchtlingskrise der frühen 90er Jahren. Und diese ganze Hysterie um die Asylreform, Debatte von 93, der Schock der rechtsradikalen Gewalttaten und Pogrome von, es waren Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, 92, auch irgendwie vergessen in der geschichtlichen Debatte. Und aus dieser Dynamik und auch diese massenhafte Flüchtlingswelle, die aus Jugoslawien, ehemaligen Jugoslawien, den Deutschen getroffen hat, und auch die kurdische Entwicklung und so weiter und so fort. Diese ganze Dynamik, die ist auch zusammengekommen mit französischen Debatten und Dynamiken, die aus dem algerischen Bürgerkrieg kamen. Und daraus entstand diese Verschiebung der Verantwortlichkeiten und die Verschiebung der Druck auf den Außengrenzen der EU. Nicht nur übrigens auf den Süden, das ist ein Problem für die Rumänen, das ist ein Problem für die Bulgaren. Riesenproblem für die Polen, dass auf die wieder auch zukommen wird. Dass die Polen haben versucht, immer das Problem nach Süden zu verschieben. Und jetzt merken, daher kommt auch dieses Kompromiss seit dieser Belarus-Mini-Flüchtlingskrise von vor 2 Jahren. Ne? Und da haben sie auch gemerkt, wenn zum Beispiel, wenn Russland zusammenbricht, ich sage nicht, dass das das wahrscheinlichste also ein Szenario ist, sagen wir Russland, aber es wird wahrscheinlicher. Ein post-putinischer Zusammenbruch. Das könnte durchaus passieren. Wer sind die Staaten, die als erstes die russische Flüchtlingswelle abkriegen? Sind ja eben die Skandinavier, die Polen und so weiter. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, wo so viele EU-Staaten von diesem Problem missgerissen werden. Und das Scheitern dieses Systems auch vor Augen stand dann 2015, als zu viel Druck auf einem Punkt der EU aus dem Ganzen kam. Das ist wirklich zu diesem Neudenken des Systems geführt. Jeder hat gemerkt, das geht jetzt nicht so nicht mehr weiter. Und daher kommt eben dieser Versuch einer Umverteilung, einer Flexibilisierung des Systems. Vieles an diesem Kompromiss, der entstanden ist, musste eben passieren, um das ganze System auf stabileren Grundlegen zu führen. Aber auf der einen Seite ist es ein Kompromiss. Und innerhalb dieses Kompromisses, die Italiener hätten nie diesen Kompromiss mitgetragen, wenn sie nicht diesen korrupten und quasi kriminellen und sehr, sehr auch strategisch dubiose System, das die italienischen Innenministerium, Geheimdienste und Verteidigungsministerium in Nordlibyen aufgebaut haben, Nordwestlibyen aufgebaut haben, das musste Teil des Pakets werden, musste auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden. Ich denke, die Italiener werden eventuell aus Eigeninteresse eine andere Strategie führen, auch die sehr problematisch ist auf einer Ebene, aber durchaus auch hoffnungsvolle Ansätze haben könnte auf eine andere. Eines Neudenken einer europäischen Mittelmeerstrategie, die auch die nordafrikanischen Staaten einbezieht, als mögliche Integrationspartner. Daraus muss ein anderer Approach kommen. Und das durch Kais Saied in Tunesien ein werdender Diktator zu machen, ist fragwürdig, aber okay, das ist eine andere Debatte. Aber das sind alles mittelmeerpolitische und mittelmeerstrategische Aspekte, die in der deutschen Debatte überhaupt nicht präsent sind. Es ist eine rein moralische Debatte, wo ich vieles zustimme, die aber kaum was zu tun hat mit den realpolitischen, wirtschaftlichen, ökonomischen, sozialen Zuständen im Mittelmeer selbst, beziehungsweise Nordafrika und den Sahelgebieten südlich von Nordafrika. Ne, und oder der Mittelmeerstaaten, die alle die Hauptbeteiligten sind in diesen Problemen. Und was mir wirklich fehlt, auch von grüner Seite, ist ein Versuch, und das ist genauso dieselbe Kritikpunkte, die wir zum Beispiel haben könnten mit der deutschen Ostpolitik oder beziehungsweise deutsche Ukraine oder Politik oder Polenpolitik und so weiter, Baltenpolitik, Russlandpolitik. Es ist wirklich eine interne deutsche Debatte, die sehr wenig Kontakt sucht mit den Völkern und Gesellschaften und Staaten. Und die Staaten, man kann das nicht an den Staat vorbeisegeln lassen. Das sind auch staatliche Institutionen. Wenn man eine Debatte hat mit Mittelmeerpartnern, muss man natürlich NGOs fragen und Flüchtlinge, aber auch Menschen, Veteranen des italienischen Militärs. Ne, man muss wirklich alles, die unterschiedlichen Akteure zusammenbringen in einen Talkshow und sagen, okay, wie läuft es für euch? Da wird man durchaus viel Streit haben, aber ein Streit, das eher die Zustände on the ground reflektiert, als eine reine moralische deutsche Debatte. Und das fehlt mir, dieser Umgang mit den geopolitischen Realitäten. Und das kommt am Ende für mich, ich bin nicht der Einzige, aber ich bin unter mehreren Leuten, die jetzt eine Minderheit sind, in Analystengeschichten, in der Forschung, die durchaus jetzt dafür plädieren, einen Äquivalent, einen Southern Neighborhood Partnership, eine Nachbarschaftsstrategie zum Süden aufzubauen, wie es zum Osten gab. Und dazu gehört auch mindestens ein Integrationsangebot an den Algeriern, Marokkanern, Tunesiern, was natürlich sehr schwierig ist. Das muss unter Konditionen der Demokratisierung und Menschenrechtswahrung und all diese anderen Aspekte kommen. Aber mindestens ein Angebot auf den Tisch zu legen, dass womöglich eine gewisse Integration und Umgang und größere Kooperation, dass es ein Anreize schafft, die es nicht gibt für die nordafrikanischen Staaten oder andere möglichen afrikanischen Partnerstaaten, weil wir sie nicht als Gleiche behandeln. Das ist durchaus ein grüner Kritikpunkt. Das ist eine grüne oder linke Sicht einer möglichen Mittelmeerstrategie. Aber die Grünen ein bisschen mehr, aber die deutsche Linke am meisten, zum größten Teil, denkt nicht geopolitisch und denkt nicht strategisch, wenn es bei solchen Fragen geht. Und damit denken sie nicht drüber nach, was diese unterschiedlichen Akteure in dem Mittelmeer antreibt bei solchen Fragen.
Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es auf der anderen Seite besser wäre, weil sowohl der Vorwurf des Moralisierens dieser Debatte als auch dieses nicht strategisch Denken, den kann man ja genauso gut quasi dem rechten Spektrum in der deutschen Politik um den Hals hängen. Weil wenn ich gerade an Dublin und so weiter denke, das war ja letzten Endes ein Kicking the Can down the road par excellence letzten Endes. Also klar, das ist aus deutscher Sicht ein super geschicktes Ding gewesen, quasi die komplette Verantwortung an die Peripheriestaaten der Europäischen Union abzuschieben, und dann trittst du sie quasi noch ständig, wenn sie eh schon am Boden liegen, und sagst, ihr habt unsolide Finanzen. Was natürlich alles...
Was verbunden war. Es war verbunden mit der Frage.
Ja, natürlich.
Ja, das war ein Druckmittel. Ja.
Genau, und das ist natürlich eine Politik, die war für Deutschland eine Weile erfolgreich, aber das war in so einem Sinne erfolgreich, so gefühlt, wie halt die merkelsche Außenpolitik auf der Krim erfolgreich war. Ja, es hat so lange funktioniert, bis es plötzlich nicht mehr funktioniert hat, und dann hat es aber richtig heftig nicht mehr funktioniert. Und es fehlt halt in dieser, gerade in dieser Aufarbeitung von 2015, dass aus deutscher Perspektive ist 2015 immer noch ein Ereignis aus dem Nichts, ein Ereignis sui generis. Wir haben das bis heute nicht aufgearbeitet, dass es da eine Vorgeschichte davon gibt, dass quasi diese große Masse von Flüchtlingen, die da ins Land kommt und die auch die demografische Komposition verändert, die Sozialsysteme belastet, die urplötzlich große Verwerfungen macht, weil du kannst die Leute ja nicht komplett verteilen, ja, die ballen sich ja zwangsläufig irgendwo und so weiter und so fort, dass das eine Erfahrung ist, die Griechenland, die Italien, die Spanien schon seit mindestens Mitte der 2000er Jahre gemacht haben, wenn nicht sogar schon vorher. Und jetzt kommt es quasi zu uns und wir diskutieren das als ein deutsches Problem mitsamt dieser völlig beknackten Debatte über Pull-Faktoren, als ob irgendetwas, das Angela Merkel oder sonst irgendjemand in Deutschland sagt, Leute abschreckt oder einlädt, von Sudan aus den Trek übers Mittelmeer zu machen. Oder die genaue Höhe von Hartz IV. Also ob die hier im Monat Sozialleistungen kriegen von 400 Euro oder 200 Euro, das spielt doch keine Rolle in der Entscheidung, ob ich mich aus Eritrea auf den Weg mache.
Aber das ist natürlich der klassische Kritikpunkt, wo dass ich zustimme an der deutschen, an der CDU-CSU, auch an der deutschen extremeren Rechte, an Konservativen, dass sie eine Sicht haben der Grenzpolitik und des Grenzmanagements, das völlig mit den Realitäten oder geopolitischen Realitäten dieser Räume, dass das nichts damit zu tun hat. Das ist die Idee der Grenzen als schottendicht. Dass solange man seine Seite dicht macht, kann man einfach diese Massenbewegungen an Menschen irgendwie irgendwann mal abdrücken. Und auf der einen Seite gibt es diese Riesendebatten an Pull-Faktoren, die auch zum Beispiel an den Arbeitsmarktbedingungen der Bundesrepublik beziehungsweise Großteil der EU, auch der osteuropäische EU-Staaten, die jetzt auch jetzt Arbeitsmarktprobleme und einfach nicht genug Arbeitskräfte haben, dass diese Faktoren ist, wir brauchen diese Arbeitskräfte erstens. Das ist ein Faktor, das überhaupt nicht genügend angegangen wird. Diese Syrer, die aufgetaucht sind 2015 und anderen Gruppen, die haben durchaus auch Lücken im Arbeitsmarkt gefüllt, die gefüllt werden müssen und einfach den wirtschaftlichen Wachstum mehr oder minder aufrechterhalten haben. Aber diese Desinteresse ist auf beiden Seiten der Politik. Damit werde ich nicht sagen, dass die Italiener irgendwie eine moralische bessere Stellung haben. In Italien ist diese Debatte durchaus engagiert mit Entwicklungen in Nordafrika oder im Sahel. Aber da gibt es durchaus kolonialistische Sichten der Dinge, gerade wenn es um Libyen geht. Eine sehr fragwürdige Sicht über, wie man umgehen muss mit diesen unterschiedlichen Gangs oder militärischen Akteuren. Eine, sagen wir, sehr lockere und lose, die auch die Franzosen teilen und Spanier teilen, über wie man interveniert in diese Staat mit Geheimdiensten, militärischen Spezialkräften. Ich meine, da sind auch Entwicklungen da, die auch höchst problematisch sind. Aber mindestens gibt es eine Kenntnis, dass es Leute auf der anderen Seite dieses Meeres gibt, mit denen man umgehen muss, mit denen man verhandeln muss. Und das ist damit diese, zum Beispiel, was ich so schockierend fand 2015, war dieser Schock von diese Syrer kommen, aber wir interessieren uns eigentlich nicht für die Dynamik des syrischen Bürgerkriegs und warum das so passiert ist. Diese Sudanesen werden jetzt kommen, und wir interessieren uns überhaupt nicht für eine Dynamik, für unterschiedliche Konflikte, dessen Wurzeln in den 1970er Jahren schon. Die faszinierend sind eigentlich. Es gibt, eigentlich sollte man in Deutschland eine riesen Dokumentarreihe machen über dieses faszinierende Game of Thrones, obwohl das natürlich meine Kollegen dieser Hellforschung machen, hassen diesen Vergleich, aber das werde ich jetzt machen. Diese Game of Thrones Konflikte zwischen unterschiedlichen Fraktionen und demokratisierende Kräfte. Und das ist eine Region, die eine unheimliche politische und wirtschaftliche und soziale Dynamik hat, die aber auch viel konfliktbeladen ist. Und diese Konflikte, die treffen uns direkt. Und das hat ihre Ursprünge in Kriege, die im Tschad angefangen haben, so sagen wir 65, 67, 68. Ich meine, eine Mindestkenntnis, die es auch zum Beispiel in Frankreich doch gibt über solche Konflikte, aber auch problematische Sichte aus der koloniale und imperiale Zeit. Aber mindestens gibt es ein Bewusstsein für diese Dynamiken in diesen Debatten bei den EU-Mittelmeerstaaten. Und dass dieses Bewusstsein für, warum kommen diese Menschen hier? Was sind die Faktoren, die wir einbeziehen müssen, wenn wir versuchen, jetzt diese Grenzen auf einer Ebene zu kontrollieren? Weil die Open Border Strategie passiert nicht im Mittelmeer. Das ist ein Traum. Ne? Aber wie können wir diese ganzen kontrollieren? Wie gehen wir aber realistisch, und das ist jetzt ein Argument gegenüber die CDU und der Rechte, damit um, dass die Mittelmeer nicht nur eine Grenze ist, aber auch ein Transportweg. Wo es normal ist, dass einfach Boote, auf der einen Seite beschweren sich die Italiener über Menschenschmuggel, auf der anderen Seite gibt es einen reges Schiffverkehr zwischen Sizilien und Sardinien und Kalabria und Apulia und die ganzen Staaten des Norden Nordafrikas. Das wird zum Teil legal, zum Teil illegal, Fischereischmuggel, aber die italienischen Geheimdienste wissen Bescheid und die haben gewisse so unwritten rules, ungeschriebene Regeln, für was sie akzeptieren und tolerieren und was sie es nicht tun. Griechen, Spanier, Franzosen auch. Aber damit muss man mit diesen Realität umgehen. Wie kann man die mit komplexen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen, auch rassistischen, imperialistischen Entwicklungen im Mittelmeer, auch in den nordafrikanischen Staaten, in Tunesien gab es gerade Pogrome gegenüber Schwarzafrikaner, das darf man auch nicht vergessen, das ist durchaus Rassismus und Frust und Wut gegenüber Einwanderer in Tunesien, das durchaus eine Wirtschaftskrise jetzt überlebt und auch ein Authoritarian Rollback in Algerien, Marokko gibt, das sind auch Fragen, mit denen jetzt umgehen muss. Und wie geht man damit um? Und dazu gehört eine Mittelmeerstrategie. Dazu gehört eine Debatte in Deutschland, nicht nur in Italien, Frankreich und so weiter und so fort. Diese Grenzen sind nicht nur europäisch, das sind deutsche Grenzen. Dort endet Deutschland, weil Deutschland Teil der EU ist, Teil eines europäischen kollektiven Gesellschaft. Und damit können die Deutschen nicht nur sich hinsetzen und sagen, oh Gott, die Grenzen sind nicht dicht oder Gott, oh Gott, wie werden behandelt diese Menschen? Damit muss man auch strategisch denken sollen, was wollen wir in dieser Region haben? Was für Zustände wollen wir in dieser Region haben? Wie wollen wir sicher gehen, dass es durchaus eine kontrollierbare Grenze gibt oder mindestens einen Raum gibt, wo es mindestens ein Recht und Ordnung gibt, Law and Order oder rechtsstaatliche Zustände gibt? Ne, aber auch realistisch mit den unterschiedlichen Interessen der unterschiedlichen Akteuren in den Regionen umgeht und auch wie auch deutsche Interessen. Es gibt auch deutsche Interessen, die einbezogen werden müssen. Und diese Strategie muss eben auch ein Angebot, eine Integration sogar, auch wenn gerade die Algerier werden wahrscheinlich hadern mit einem europäischen Integrationsangebot, aus sehr guten Gründen, aber mindestens wenn ein Angebot gemacht wird, das ist ein Verhandlungsanfang, zu sagen, okay, wir sind bereit, uns und unsere Systeme an euch zu öffnen, Wenn wir eine rechtliche Grundlage schaffen können vor der gemeinsamen Zusammenarbeit durch diese europäische Binnenmarktöffnung gegenüber Staaten wie Algerien, Tunesien und so weiter, können wir auch durchaus Investitionen, wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln. Das ist natürlich an demokratische und rechtsstaatliche Konditionen gebunden. All die Sachen, einer der Gründe, warum die europäischen Ostgrenzen, EU-Ostgrenzen, relativ unproblematisch bis zum Russland-Ukraine-Krieg waren, bis zu 15, 20 Jahren, war gerade nicht, weil sich die westeuropäischen Staaten abgeschnitten haben von den Osteuropäern, aber weil sich sie geöffnet haben. Ja, ich meine, die EU hat sich massivst für Einwanderer geöffnet und Einwanderung offene Grenzen gegenüber Osteuropa geöffnet, aber dadurch ein System geschaffen, dass das mehr oder minder auf rechtsstaatlichen Prinzipien aufgebaut hat, gegenüber zwei Dutzend Bevölkerungen, Staaten, Nationen, Völker in Osteuropa. Und wenn wir einen ähnlich geordneten und rechtsstaatlichen und fairen, vielleicht noch wirtschaftlich, gesellschaft, kulturellen, fairen Umgang finden, müssen wir ein Gleichgewicht finden zwischen ein Angebot als gleicher Partner an unseren Freunden und Alliierten, hoffentlich Staaten, mit denen wir jetzt schwierige Situationen haben, wie Algerien, wie Marokko, wir müssen auf dieser Ebene auch als Partner und Nachbarn strategisch denken. Das hat natürlich, wird nicht leicht sein, weil natürlich gerade wenn die Algerier werden sagen, ist das jetzt ein Angebot oder ist das ein EU-Imperialismus? Ja, und das ist eine legitime Reaktion von den Algeriern, wenn man an die Vergangenheit, und das muss dann, das wird ein komplexes Prozess sein. Aber gerade in so einem Fall würden die Deutschen, obwohl die Deutschen andere geschichtliche Probleme haben, gerade gegen Osteuropa, aber im Mittelmeer können die Deutschen als relativ neutraler Akteur auftreten und sagen, okay, wir wissen, dieses Angebot kommt von Brüssel, nicht von Paris. Ne, das ist ein Integrationsangebot, kein wir wollen auch wieder übernehmen Angebot. Aber dazu gehört eben eine Debatte in Deutschland über was sind die langfristigen Zustände, die wir im Mittelmeer haben wollen. Und die gibt es an sich nicht in einer rein moralisierenden Ton von der einen Seite und der anderen Seite, die eben einfach nur Festung Europa 2.0 irgendwie nachverfolgt.
Ich habe das Gefühl, um ganz kurz noch bei der Debatte in Deutschland sozusagen zu bleiben, dass dieser strategische Blick, den du hier einforderst, dass der von beiden Seiten aus unterschiedlichen Gründen nicht machbar ist. Weil für die Linken ist das ja quasi Pui-Bäh. Ja, weil alles, was mit diesem Geopolitik ist, das hat ja gleich wieder diese Idee von Imperialismus, das ist der Ausverkauf von Werten und so weiter und so fort. Ja, wir arbeiten mit Diktatoren zusammen und hast du nicht gesehen. Das heißt, es ist aus den Gründen alles nicht machbar. Und auf der rechten Seite hast du aber das Problem, dass grundsätzlich jede Art von Legitimierung eines Menschenverkehrs übers Mittelmeer nicht akzeptabel ist. Also diese Vorstellung, das wollen die ja nicht mitmachen. Das ist ja genau der Punkt. Also von daher, ja, da sehe ich definitiv wenig Bereitschaft in beiden Seiten dieser Debatte. Und meine Frage dazu wäre jetzt noch zu den ganzen Dingen, die du genannt hast, wie realistisch ist denn eigentlich diese Zusammenarbeit? Ich kenne mich null aus mit nordafrikanischen Ländern, ja, aber wenn du da sagst, ja, da müsste man dann dafür sorgen, dass die sich demokratisieren und rechtsstaatliche Standards einhalten, haben wir da überhaupt feste Verhandlungspartner, gerade wenn ich an sowas wie Libyen oder sowas denke? Also wie möglich ist das eigentlich, wie realistisch?
Naja, das müsste ein langfristiges Projekt sein. Ich meine, das ist immer, wo ich würde als ein bisschen gegenschieben und sagen, das Integrationsangebot an den Osteuropäer ist gemacht worden vor Ende des Kalten Krieges. Es war ein Prinzip, One Europe, Whole and Free. Ne, die Idee, warum nicht One Mediterranean Horn Free? Und die Idee ist, die EU sagt, okay, wir haben keine Ahnung, wann dieses kommunistische System zusammenbricht, aber im Prinzip werden wir sagen, wenn ihr euch eventuell demokratisiert, dann kommen wir zusammen und versuchen, eine gemeinsame Basis aufzubauen für wirtschaftliche Entwicklung, Frieden, Stabilität, rechtsstaatlichen Prinzipien und ein Raum, in dem sich Menschen frei bewegen können, ohne destabilisierende Konsequenzen für den jeweiligen Gesellschaften. Wenn man aber spezifisch an diesen Staaten sagt, das ist, wo ich zum Beispiel nicht nur die deutsche, aber auch die italienische, französische und EU-Tunesien-Politik ist katastrophal gewesen. Tunesien ist wie die Türkei, wie Algerien, Marokko und Ukraine. Das sind und die, das sind die Staaten um die EU herum, die eine fundamentale strategische Bedeutung haben für die EU. Und die scheiternde Türkei-Politik, das ist so eine gegenseitige Sache, das ist eine andere Geschichte. Ukraine, das ist auf der einen Ebene ein europäischer Erfolg, die wollen Teil der EU werden und jetzt, dass sie Tausende von ihren eigenen Leben für die europäische Idee opfern, jetzt ist es okay, dass sie EU-Mitglieder werden, jetzt nicht davor, aber okay, aber vieles ist da gescheitert, da ist in der EU-Politik da gescheitert und das Tunesien, dieses Authoritarian Rollback, die wir jetzt erleben unter Kais Saied und die unterschiedlichen Menschen, die ihn unterstützen, die seine Unfähigkeit, eine Wirtschaftspolitik durchzuführen, seine Massenverhaftung von unterschiedlichen Fraktionen in den letzten 2 Jahren, das ist eine Katastrophe. Das ist katastrophal, nicht nur für Tunesien, es ist katastrophal für Europa. Das wäre ein demokratisches Tunesien, hätte sein sollen, einer der hauptstrategischen Ziele der EU. Und das ist vieles, man kann vieles an Paris kritisieren, man kann vieles an Brüssel kritisieren. In Deutschland war es eben so, ein bisschen Geld an den Tunesiern und machen wir ein bisschen was bei der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Rechtsstaatskurse und Seminare und dann läuft's. Und es gab nie den Level an Fokus und Konzentration und Ressourcen, um die Tunesier zu helfen, die eine sehr schwierige Lage, die es für zum Beispiel für Polen gab, für die Polen gab, oder die Tschechen oder die Slowaken. Weil man eben das Mittelmeer irgendwie gerade aus deutscher Sicht als Grenze sah und das ist da drüben. Wenn man im Mittelmeerraum selber sind, ist das ein relativ integrierter Kulturraum, auch zwischen den islamischen und nicht-islamischen Staaten auf beiden Seiten. Und ich meine, das ist so, gucken wir Algerien, Jan, das ist ein autoritärer Staat, faktisch vom Militär regiert oder durch den FLN, das sind starre oligarchische Strukturen. Aber es gab mit den Hirak eine riesen Protestbewegung, es gab sowas wie es gibt zum Teil immer noch ein Civil Society, ein unheimlich reges intellektuelles Leben, eine vielschichtige Mittelschicht in diesem Staat. Es gibt vieles, das auch Potenzial hat zum Reformen. Marokko, wenn man jetzt diesen sehr, sehr fragiler, ich meine, jetzige König von Marokko erscheint irgendwie durch einen Nervenzusammenbruch durchzugehen. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Aber diesen Einfluss des autoritären Einfluss des Königshauses durch den Mahzen, das ist so eine Art Machtsystem um den Hof. Aber er selber hat so einen Nervenzusammenbruch und es gibt so unterschiedliche, sehr moralisierende sexuelle Gesetze, dass der gegen Menschen durch den Großteil der politischen Opposition erpresst wird und so und. Aber auf der anderen Seite auch, es hat ein Parlament, es gibt durchaus ein Pressewesen, es gibt eine hochkomplexe und mehr hochentwickelte Teilen der Industrie da in Marokko und. Das sind alle Staaten, die haben autoritäre Strukturen. In Tunesien gibt es diesen Mobeck, aber die haben auch einen unheimlichen demokratischen, gesellschaftlichen Potenzial. Und einer der Strategien sollte sein, von der europäischen Seite zu sagen, wir sind nicht mehr die Kolonialherren, wir werden euch nicht sagen, wie es läuft. Aber wenn ihr euch als Gesellschaften und Eliten und so weiter entscheidet, durchzudemokratisieren, sind wir da, euch zu helfen. Mit genau denselben Mitteln und den Fokus und den Integrationsangebot, nicht vielleicht als volle EU-Mitglieder, aber sowas wie Norwegen, muss man schauen. Es gibt unterschiedliche Modelle. Hier, und das ist ein klares Integrationsangebot. Wenn ihr es nicht wollt, weil es zu euch zu neoimperial ist, können wir das auch verstehen, dann können wir eine andere Beziehung aufbauen. Aber eine Offenheit für Veränderungen in diesen Staaten. Weil was man auch von deutscher konservativer Seite hat, ist diese sehr starre, so, oh, das sind so Muslime und bla und aber das überhaupt, dieser rassistische Umgang mit hochkomplexen Gesellschaften. Von der Linke gibt es diese Sache, das sind indigene Völker und diese sehr linke Suche nach ethnischer Authentizität. Das völlig die komplexe staatliche und wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen. Das sind moderne Staaten. Das sind moderne Wirtschaften. Ne, das ist nicht so eine Art Traum von Ethno-Wunderland. Das sind hochkomplexe Gesellschaften mit eigenen staatlichen Strukturen und große historische Traditionen. Die Tunesier waren über 1000 Jahre bei Weitem viel wirtschaftlicher und gesellschaftlich kulturell entwickelter als die Deutschen. Ne, darf man auch nicht vergessen. Ne, und das muss man auch vor Augen haben. Das Problem ist, es gibt durchaus viele Menschen oder innerhalb der EU oder viele Eliten innerhalb der EU in Italien, Frankreich und Spanien, die durchaus eine Zielsetzung haben, eine Mittelmeerstrategie aufzubauen. Aber da lastet schon immer noch diesen imperialen Background. Und ich würde wirklich sagen, es ist nicht im deutschen Interesse, dass die europäische Mittelmeerstrategie ganz in Rom, Paris und Madrid geschrieben wird. Ne, weil da gibt es durchaus auch eine sehr, sehr, durchaus auch eine sehr zynische Umgang mit den Eliten und gerade bei den Italienern die Idee, auch eine leicht rassistische Idee, wo man sagt, oh ja, wir tauchen auf mit ein paar Geldkoffern und alles ist gelöst und dann killen wir ein paar Leute, die wir nicht mögen, was sie oft machen durch die Geheimdienste und dann ist alles gelöst. Nein, natürlich ist nicht alles gelöst. Aber auf der einen Seite habe ich hohen Respekt für viele italienische Fachleute, die sehr gut diesen Raum kennen, aber es gab gewisse im Dienst des Staates, die durchaus viel zu zynisch arbeiten. Ne, aber ja, das ist eben die Frage. Aber damit könnte durchaus die Deutsche Linke, sagen wir, die Grünen oder so, durchaus einen sehr positiven Beitrag zur Europäisierung oder zur europäischen Stabilität oder Mittelmeerstabilität können sie einen großen Beitrag machen, wenn sie geopolitisch denken würden. Ja, eine Strategie aufbauen.
Ja, und genau das scheint ja nicht wirklich zu passieren, aber das ist irgendwie so generell ein Problem, dieser Mangel an Strategie in der deutschen Außenpolitik. Das wird ja jetzt schon länger beklagt. Wir haben das ja im Umfeld des Ukraine-Krieges auch. Da gibt es ja jetzt Ansätze, dass das besser wird der Ukraine-Krieg hat ja gewissermaßen die Leute, die das machen, Stichwort sage ich nur Carlo Massala, so ein bisschen in die öffentliche Debatte gehauen, die da jetzt die Trommel rühren für ein größeres Bewusstsein für militärische Strategie, für politische Strategie auch, dass man das überhaupt mal als ein strategisches Thema begreift letzten Endes. Aber ich finde diese Ideen spannend, so von wegen mit dieser langfristigen Perspektive auf der einen Seite und dann eben auch diese Abkehr sozusagen von dem Versuch, da aktiv etwas zu verändern und quasi mehr sozusagen, ihr macht, was ihr wollt, aber unsere Tür ist offen sozusagen. Heißt es letzten Endes, dass du dich auch gegen dieses Konzept einer werteorientierten Außenpolitik lehnst oder denkst du, das ist vereinbar?
Ich denke, es ist durchaus vereinbar. Die Frage ist, ich glaube an eine werteorientierte Außenpolitik. Die Frage ist, zu oft bleiben wir auf dieser Floskelebene von, oh, hier ist die werteorientierte, es gibt von der linken Seite in der deutschen Debatte, aber auch nicht nur Deutschland, auch Italien, die ganzen anderen Staaten der EU, da hat man entweder, oft gibt es diese binäre Entwicklung, wo auf der einen Seite Schwarz-Weiß-Entwicklung, auf der anderen Seite hat man ein Argument für eine werteorientierte Außenpolitik, die keine Strategie hat. Und die einfach kritisiert wird von einem Realpolitiker, die eine völlig fehlgeleitete und selber von Illusionen behaftete Strategie verfolgen. Ne? Und meine Frage ist nicht, ob wir eine werteorientierte Außenpolitik haben, sondern wie sollten wir diese werteorientierte Außenpolitik mit einer Strategie, politische, militärische. Und das einer der Probleme mit der deutschen Debatte ist, okay, das Militärische ist plötzlich sehr omnipräsent, aber ich meine, militärische Mittel sind nur ein Mittel zum Zweck, ein Mittel zu einem politischen Zweck. Und um diese militärischen Mittel effektiv einzusetzen, muss man sie in Einklang bringen mit einer Wirtschaftsstrategie, mit einer Grenzstrategie, mit einer innenpolitische Strategie, die, wenn es um Fragen geht wie Diasporen oder Einwanderung, die durchaus außenpolitischen Fragen tangieren, mit einer Sicherheitsdienststrategie, mit all diesen und eine Demokratisierungsstrategie. Ne, und alle diese unterschiedlichen Aspekte müssen in Einklang miteinander integriert werden in einen komplexeren strategischen Gebilde. Das heißt, es geht hier darum, eine Werteorientierung als Grundlage der Strategie aufzubauen. Aber das ist nur der Anfang. Man muss dann einfach diese Werteorientierung, ich sage das auf Englisch, to operationalize it. Ne, man muss daraus ein Konzept und das Problem gerade bei den Staaten des Mittelmeerstaates, während in Osteuropa und Türkei so weniger, aber das war stärker von 90er Jahren, gab es durchaus eine Offenheit zum Europagedanken. Die wollten Teil des Clubs werden. Und das ist natürlich auch wegen einer postimperialer Trauma gegenüber Russland. Das ist sicherer, war im EU-Club und Teil der europäischen Idee zu werden, als die europäische Idee hat spielt eine andere Rolle in Nordafrika. Die europäische Idee wird da kolonial und imperial gesehen. Und da muss man viel pragmatischer umgehen und sagen, es geht hier nicht um eine europäische Idee, aber um eine europäische Öffnung euch gegenüber. Als Teil eines gemeinsamen Mittelmeer-Kulturraums, das Neapel verbindet mit Tunis, verbindet mit Izmir, verbindet mit Oran oder Tripolis und so weiter vor. Ich lasse Libyen jetzt raus. Ich denke nicht, dass Libyen in näherer Zukunft überhaupt Teil dieses ein solches Modells sein sollen. Aber wenn dieser Modell mehr oder minder erfolgreich mit einem Staat wie Tunesien oder Algerien entwickelt werden kann, dann kann das durchaus auch eine Sogwirkung gegenüber den Libyer aufbauen, um da vielleicht stabilere Zustände zu bringen, wo übrigens auch die EU eine Strategie braucht. Aber zu dieser Strategie gehört eben auch ein realistischer Umgang mit militärischer Gewalt. Manchmal sind militärische Mittel auch notwendig. Manchmal braucht man Polizei und Küstenwache, weil es durchaus Gangs gibt oder nicht staatliche und staatliche Akteure, die destabilisierend wirken im Mittelmeerraum. Ne? Aber eine Werteorientierung kann durchaus auch sowas wie, man sagt das auch auf Englisch, Rules of Engagement. Ne? Ein Konzept aufbauen für wann ist es rechtsstaatlich richtig, militärische Gewalt zu benutzen und in welchen Fällen sollen Geheimdienste und militärische Mittel vielleicht weniger benutzt werden oder überhaupt nicht benutzt werden, mit einer Situation umzugehen. Ne? Das heißt, die Wertorientierung ist nur der Anfang. Aber in diese Debatten, ich habe zig Dutzend auswärtige Amtsdokumente gelesen über Werteorientierung und man liest es durch, wo ist die Strategie? Weil das Problem nicht darin, wenn man anfängt von einer Strategie zu sprechen, die effektiv ist und Anreize stiebt, die auf Konditionen aufgebaut wird, dass die anderen Staaten auf der anderen Seite des Mittelmeers durchaus erfüllen werden wollen, dann muss man auch ein Angebot machen. Weil der Angebot, den wir jetzt gerade den Leuten, den Staaten und Völkern und gesellschaftlichen Gruppen in diesen Staaten geben, ist scheiße, wenn ich das sehr vulgär sagen kann. Wir erwarten vieles von den Staaten auf den anderen Seiten des Mittelmeers, aber geben denen wenig. Vielleicht ein bisschen Geld hier, ein bisschen Waffen da. Man legitimiert da einen Diktator oder sagt gegenüber das Militär in Algerien, okay, ihr macht euer Ding und solange ihr eure Grenzen kontrolliert, ja okay, und ein bisschen extra Geld für eine Investition hier und da. Aber das ist kein gesamtgesellschaftliches Angebot, wie es für den Osteuropäer gab.
Was machen wir denn gerade für eins, so als reine Infofrage?
Das sind Investitions, zum Beispiel nehmen wir Tunesien. Ne? Tunesien befindet sich in ein Zeichen der Scheitern der EU-Außenpolitik. Es gab diese demokratische Revolution 2011. Es gab auch sehr tiefe gesellschaftliche Konflikte in Tunesien, die oft nicht ernst genug genommen wurden in dieser anfänglichen Demokratisierungsphase, der libysche Krieg. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich 2011 es richtig fand, dass wir da interveniert haben. Wir können auch eine andere Debatte haben darüber. Aber der libysche Krieg war ohne Frage destabilisierend für Tunesien. Okay? Covid hat dann die Tourismusindustrie und auch unterschiedliche Agrarsektoren, die jetzt auch unter Dürre leiden, den Todesstoß versetzt. Die EU hat Jahr ein Jahr aus es gab keine Strategie, es gab oberflächliche Hilfen für Teilen der tunesischen Wirtschaft, aber es gab zum Beispiel keinen großen Versuch, europäische Lieferketten durch Tunesien aufzubauen oder größere Firmen da anzusiedeln. Ne, es war alles so stückenhaft. Paris hat da eine höchst problematische Rolle gespielt, weil die Franzosen wollten da einen starken Mann haben in Tunesien, dass alles abläuft. Das ist diese französische Mentalität, wenn es um Umgang geht mit ehemaligen Kolonien. Italiener hatten keine Strategie, die wollten einfach nur keine Einwanderer und haben jeden Geld gegeben in Tunesien, das denen für die ermöglicht. Jetzt ist die tunesische Demokratie zusammengebrochen. Es hat ein demagogischer, populistischer, auch rassistischer Präsident. Ein Teil seines Appeals an den tunesischen Volk ist anti-schwarzafrikanisch, ne, rassistisch. Die wollen auch ihre Einwanderer rausschmeißen unter seiner rassistischen Führung, Kais Saied. Er hat viele Teilen der zivilen Gesellschaft, Teilen der moderaten islamischen Kräfte ins Gefängnis gestellt. Und jetzt tauchen Italiener auf mit Ursula von der Leyen und Mark Rutte. Meloni tauchen da auf und sagen, hier sind ein paar hundert Millionen Euro, sodass eure Wirtschaft überhaupt nicht den Bach runtergeht. Um ein IWF-Programm, auch um Kais Saied umzustimmen, dass er endlich mal diesen EF-Programm abnetzt. Das heißt, es ist jetzt eine Krise entstanden und es ist jetzt versucht, die EU eine Krise zu lösen, das für Jahre in Aufsehen war. Und zum Teil auch daraus wurzelt, dass die EU, als es noch Chancen gab, die Demokratie in Tunesien abzusichern, die EU sich nicht aktiv genug da eine Rolle gespielt hat, nicht zu sagen, ihr müsst dies und das machen, zu sagen, wenn ihr dies macht, kriegt ihr Wirtschaftshilfen. Wenn ihr dies macht, öffnen wir unseren Binnenmarkt für euch. Ich meine, es gab eine DCFTA, das heißt so eine Assoziierungsabkommensverhandlungen, die so mehr oder minder 2013 anfingen, sind immer noch hier abgeschlossen worden. Na, es war ähnliche Geschichte wie die Ukraine. Das ging und ging und ging und ging und ging. Und das sollte der große Integrationsangebot sein. Und weil die Tunesier auch ganz legitime Fragen hatten. Die haben Subventionen für ihre Olivenölwirtschaft. Das ist ein Teil der Wirtschaft. Das ist eine legitime Frage. Wie soll das umgehen? Wurde das abgeblockt. Und dann ist es zu spät. Ne? Und das heißt, man sieht in Ansätze Teilen dieser Öffnungspolitik. Aber diese Öffnungspolitik muss viel systematischer durchgeführt werden und es muss durch Brüssel gehen, nicht durch Paris, nicht durch Rom. Obwohl ich habe viel mehr Respekt für meine italienischen Kollegen bei solchen Fragen als französischen. Beide sind super Leute und Freunde, aber ich glaube, die Italiener sind, da gibt es mehr Gleichgewicht, weniger imperiales Gehabe. Aber immer noch, die Italiener sehen das immer noch so nach, hier gibt es einen Batzen Geld und halt's Maul. Ne? Das ist auch keine Strategie langfristig gesehen. Und wenn ihr uns bedroht, dann knallen wir euch ab. Das ist nicht, daraus entsteht auch nichts. Das muss durch Brüssel gehen. Aber daraus, und da könnte Deutschland eine sehr produktive Rolle spielen, das ein bisschen anzustellen und zu sagen, wir wollen eine werteorientierte Mittelmeerstrategie, die auch viele von diesen Problemen mitlöst oder mitentwickelt oder stabilisiert. Aber wie können wir das aufbauen, das mit den Zuständen on the ground eine Verbindung hat? Und wie können wir das machen, ohne diese imperiale Allüren oder aggressive Taktiken, die die Franzosen und Italiener oft benutzen? Ne? Und daraus könnte ein Gespräch entstanden. Aber jetzt, ich meine, eine rein moralisierende Debatte, das ist, da stimme ich mit vielem zu. Aber dann sage ich, okay, das ist alles scheiße. Where's your strategy to fix it?
Ja, das ist, was ich darüber weiß, die wirklich sehr begrenzte Wissensstand, der bei mir ankam, sind immer wieder diese Ideen, gerade bei Libyen oder Tunesien, dass man die quasi dafür bezahlt, Auffanglager für diese Flüchtlinge zu bilden. Und dann an der Stelle muss man quasi das magische Sternchen, den magischen Asterix einbauen, weil was dann passiert, ist ja auch wieder völlig unklar. Ne, die Idee ist halt, die kommen auf keinen Fall in die EU. Üblicherweise wird dann von der rechteren Seite das Bonbon reingeschmissen, an links sozusagen, ja, wir machen da dann quasi den Asylantragsprozess, wie auch immer das funktionieren soll. Ja. Aber da erschöpft sich quasi die Idee, ja, wir bezahlen die da dafür, unsere Drecksarbeit zu übernehmen, weil dann tun es nicht wir, und wir verstoßen nicht gegen unsere Werte. Ja, das ist schön, weil das mag ja, CDU und FDP mögen das ja auch, wenn sie nicht Leute umbringen müssen. Und wir überlassen das stattdessen den Diktatoren dort.
Und nicht nur das, wir überlassen diese Probleme an einen Staat, zum Beispiel in Libyen, wo der Gewaltmonopol zusammengebrochen ist und wo diese ganzen Deals einfach zwischen die italienischen Geheimdienste und Innenministerium und unterschiedlichen Milizen und Fraktionen und Warlords, wo die Warlords haben sich langsam legitimiert. Ne? Die Leute, die vor 10 Jahren Warlords sind, sind jetzt auch Bürgermeister, aber haben immer noch eine bewaffnete Gewalt an sich. Aber das zentrale Gewaltmonopol ist zusammengebrochen. Oder wir wollen Auffanglagern in ein Land wie Tunesien, wo es gerade Dürre herrscht, wo wir uns nicht bemüht haben, diesen Staat den Level an Foreign and Direct Investment und Lieferkettenaufbau und Manufacturing und Industrieentwicklungen aufzubauen, wie wir es mit Polen oder Ungarn gemacht haben, gerade aus Eigeninteresse, um diese Staaten an den deutschen oder österreichischen Grenzen oder italienischen Grenzen im Osten zu stabilisieren. Na, das ist nicht passiert. Und dann plötzlich ist man überrascht, wenn ein Staat voller Arbeitslosigkeit, mit einem authoritarian Rollback, wo die Demokraten in der Polizei jetzt ihren Kopf runterhalten, den militärischen Kopf runterhalten und die autoritären Kräfte im Geheimdienst und Militär sagen, jetzt sind wir back. Jetzt, und dann sind wir überrascht, wenn Menschen in den Straßen gegen Schwarzafrikaner getrieben werden und gegenüber Menschen aus Côte d'Ivoire oder Menschen aus Senegal oder Kamerun dann zusammengeschlagen werden von wütenden Tunesiern, die mehr und mehr in der radikalen Rechte abdriften. Ne? Und ich meine, das Faszinierende an Tunesien oder auch, sieht man mehr und mehr in Algerien, ist, wie weit auch faschistische Ideologien, die sehr weit in Europa verbreitet sind, wie Great Replacement Theory. Ne? Ich meine, Kais Saied hat Great Replacement Theory, dieses Ersatz, ich vergesse jetzt den deutschen Namen dafür, aber diese rassistischen Theorien der deutschen und italienischen radikalen Rechte, hat Kais Saied selbst gesagt. Und gesagt, das sagen die in Europa, das ist auch jetzt unsere Ideologie und wir als Tunesier für Tunesien, jetzt werfen wir die Leute raus. Das Problem liegt eben darin, auch wenn alles gut läuft, ne, sagen wir entwickeln eine Mittelmeerstrategie und wir entwickeln diese Push-Pull-Faktoren und wir stabilisieren diese Bewegung im Mittelmeer und erschaffen Partnerschaften in Nordafrika, um das alles auf rechtsstaatliche Basis zu gehen. Es wird immer noch dieser Einwanderungsdruck geben. Das wird nicht verschwinden. Ne, weil Europa hat durchaus Fähigkeiten, vielleicht einen riesen Einfluss auf nordafrikanische Staaten zu nehmen, einen positiven oder einen negativen, das müssen wir erstmal sehen. Aber wie die das Scheitern der französischen beziehungsweise weiteren europäischen Antiterrorkonzepte im Sahel, Staaten wie Mali oder Burkina Faso uns vor Augen gestellt haben, haben wir viel weniger Spielraum jetzt, die Entwicklung südlich von Nordafrika zu beeinflussen. Die Europäer haben keinen Einfluss zum Beispiel auf den Kriegsgeschehen Sudan. Die haben vielleicht noch einen gewissen Einfluss über Tschad und Niger, müssen wir eben auch sehen. Und vielleicht müssen wir jetzt auch die Entwicklung in Mali sehen, wo die Europäer und jetzt auch die UNO-Blauhelme da rausgeschmissen werden und die russischen Söldner, dass die malische Regierung jetzt reingebracht haben, die sind nicht dazu fähig und haben nicht die Anzahl und Ausrüstung, diese Probleme unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, diese Flüchtlingsströme und Migrationsströme wird es immer noch geben. Aber wenn wir eine Mittelmeerstrategie aufbauen, durch Kooperation, durch Integration, durch Koordinierung, kann man mindestens diese Situationen so mehr oder minder koordinieren, sodass das Mittelmeer kein Massengrab mehr ist. Und das ist für mich eine Mindestsage. Und da parallel dazu, nicht nur aus Fragen der Grenzpolitik oder Fragen der Migrationspolitik, aber auch über unsere allgemeinen demokratischen, unsere Strategie, wirtschaftlichen und politischen Strategien als demokratische Staaten, ist es sowieso sehr gut oder erwünschenswert, wenn sich Marokko, Algerien und Tunesien demokratisieren als Partner. Ne? Und das fließt alles zusammen in eben diesen weiteren Fragen. Aber dazu gehört eben strategisches Denken.
Ja, von daher fand ich, das ist auch alles, was du gesagt hast, wahnsinnig aufschlussreich, weil ich war bisher immer in so einem geistigen Niemandsland, was das anbelangt. Ja, ich teile quasi genauso wie du die moralische Empörung über das, was aktuell passiert. Ich lehne die Festung Europa 2.0 Konzepte der anderen Seite ab. Ich habe aber nichts, um es zu ersetzen. Und das führt dann quasi zu diesem Problem, dass ich letztlich per Default im Endeffekt zu so einem Open-Borders-Advokaten werde, der ich eigentlich gar nicht sein möchte, weil ich aber gar keine vernünftige Alternative dafür letzten Endes formulieren kann. Eine letzte Frage, die ich in dem Zusammenhang noch hätte, ist: Wir reden jetzt die ganze Zeit quasi darüber, wie kriegen wir diese Flüchtlingsströme sowohl geregelt als auch begrenzt letzten Endes. Das ist ja quasi so ein Doppelziel. Was aber machen wir mit denjenigen, die ankommen? Ja, weil ich sehe es immer noch nicht als realistisch, gerade aus Sicht von Polen und den dortigen Staaten, dass wir irgendeine Art von funktionsfähigem europäischen Verteilungsmechanismus kriegen. Das ist ja quasi Punkt 1. Und der Punkt 2 wäre, jetzt vielleicht auch spezifisch für Deutschland, weil Staatsbürgerschaftsrecht halt immer noch ein nationales Recht ist. Was machen wir mit den Leuten, die da sind? Betrachten wir die als Flüchtlinge und AsylbewerberInnen, die quasi auf Zeit hier sind und die perspektivisch wieder gehen? Und wenn wir das tun, wiederholen wir dann den großen Fehler der 70er, 80er, 90er Jahre, dass wir uns in die Tasche lügen und quasi eine Integration und Einbürgerung ewig verschleppen. Und ich bin da völlig unsicher, was da die richtige Antwort drauf ist.
Meine Sicht ist eben, wenn erstmal jemand es über diesen Meer geschafft hat und in Süditalien gelandet ist, dann müssen wir damit leben, und ich finde es durchaus positiv in vielen, vielen Fällen, dass wir diese Menschen integrieren müssen. Die werden nicht nach Hause gehen. Es wird natürlich immer über Abschiebung gesprochen. Und es wird immer sehr laut gesprochen über Abschiebung. Aber am Ende wird ein europäischer Staat in den jetzigen rechtsstaatlichen Kontext, auch Autoritär, auch eine mehr und mehr autoritär werdende Türkei, die sprechen immer von die Abschiebung von 4 Millionen Syrern. Die Syrer werden nicht verschwinden. Es wird einfach viel Ärger aufbauen, auch eine ähnliche Entwicklung wie Tunesien übrigens, diese radikale Shift Schwenken in Türkei zu antisyrische und Antiflüchtlingspolitik, die durchaus eine Rolle gespielt haben in der letzten Wahl. Aber auch ein autoritärer Staat finde ich sehr schwierig. Man müsste ein stalinistischer Staat sein, um Menschen wirklich auf dieser Ebene zu abzuschieben. Und man muss eben einfach, und das Interessante, es gibt unterschiedliche Umgangsweise in den meisten EU-Staaten, und das oft nicht positiv ist, in jedem Fall. Es gibt
auch diese deutsche Perspektive, also auch diese ganze Festung Europa 2.0-Idee, auch dafür müsste man ja ein totalitäres Regime sein. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich immer wieder bringe. Ja, wenn man das ernst nimmt, dann stationieren wir die Bundeswehr an der Grenze und knallen die Leute ab.
Aber nicht mal das wird den Leuten aufhalten. Das ist das Wahnsinnige, ne? Weil wir haben nicht, ich meine, wir haben am Militär, wir haben nicht die militärischen und polizeilichen Mittel, jeden Schiff abzufangen. Das ist einfach unmöglich. Das ist einfach strategisch unmöglich. Man müsste in Nordkorea sein, aber Nordkorea operiert auch einen viel, viel kleineren geografischen Raum. Aber wir müssen, wenn die Menschen auftauchen, und es gibt unterschiedliche Ansätze, alle sind höchst dysfunktional. Es gibt diesen Ansatz in Deutschland, wo Menschen ankommen, wo die deutschen Behörden sagen, okay, Flüchtlingsstatus oder irgendwas, das schleppt sich durch den Gerichten oder durch einen Verwaltungsprozess. Und am Ende wird über 10, 20 Jahren etwas verschleppt und gibt es hin und wieder ein bisschen Verschiebung, ein bisschen russisches Roulette wird mit den Leben von den Menschen gespielt. Das ist auch, hat auch psychische, ein immenser psychischer Druck. Ich kann an Menschen mich erinnern, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich war halb Ukrainer, die ich kannte aus der ehemaligen Sowjetunion, die auf Kau taucht und irgendwie über Flüchtlingsstatus oder sowas gelandet ist. Das war sowieso ein Chaos. Das ist auch ein Trauma, ein Verwaltungstrauma in Deutschland, dass vieles von diesen Kontrollwahn irgendwie aufbaut. Diese beide Erfahrungen in den frühen 90er Jahren und von 2015. Aber ich kann mich erinnern, die Menschen saßen da und standen bis 96, 97, 98 in einem Fall, ne, und wussten nicht genau, was ihr Status war. Und das hat immense psychische Druckprobleme und hat auch einen riesen, und das verlangsamt die Integration. Aber wenn die Menschen erstmal in Europa sind, werden wir eventuell einen Weg finden müssen, sie zu integrieren. Und die andere Lösung ist diese klassische italienische Lösung, wo es, ich weiß nicht, ob es ein äquivalentes deutsches Begriff gibt, so ein Log-Rolling-Exercise. Log-Rolling-Exercise ist ein Spiel in Kanada, wenn von Holzfällern, wo man stellt einen Baum im Wasser und alle laufen auf dem Baum und wer als letztes noch auf dem Baum läuft und alle anderen im Wasser sind, gewinnt. Und im italienischen System ist es meistens so, es wird alles getan, um Menschen abzuschieben für 4, 5 Jahre, aber wenn man erstmal seine 4, 5 Jahre in Italien abgesessen hat, dann sagen die italienischen Behörden, ach nö, Aminata oder der Touré, der hier wohnt um eine Ecke, der wohnt hier seit 5 Jahren, er arbeitet hier um eine Ecke, okay, Amnestie. Und dann sind sie drin. Und das ist natürlich auch dysfunktional. Wenn du illegal einwärst in Italien, weißt du, das ist jetzt auch alles bekannt über sozialen Medien. Ich meine, die Menschen wissen Bescheid. Okay, deine ersten 4, 5, 6 Jahre werden super scheiße sein, aber wenn du es schaffst, dann sagt die lokale Behörde, oh, fuck it, you know, fine, okay, jetzt bist du drin und arbeitest du und schaff uns keine Schwierigkeiten. Dann kriegen deine Kinder vielleicht unter hohen und sehr rassistischen Bedingungen vielleicht noch die Staatsbürgerschaft und eventuell schafft es dein Sohn auch Senator für Lega Italia zu werden und Salvini toll zu finden und gegen die Nächste. Und ich meine, es gibt, das Krasse ist, dass Senegalesen und Nigerianer, die integriert sind, wählen oft Salvini. Das ist auch so ein, ne, weil wir haben es geschafft und jetzt sind die nächsten Leute, ah, das ist schlimm, die Leute aus Ghana, oh, schlimm. Ne, und, oder, oh, wir Ghanaer, wir aus Ghana sind super, die Leute aus Zentralafrika, oh, nee, da halten wir nicht raus. Und das ist eben, das ist auch nicht stabil oder das ist auch scheiße, schlicht, einfach inhuman. Und da muss man einfach realistisch umgehen. Ja, man kann keine Open Borders Politik führen, aber wenn erstmal die Leute hier sind, muss man schon damit leben, dass die Menschen irgendwie einen Integrationspfad finden. Und das mit Push-Pull ist Bullshit. Ne, die werden sowieso kommen. Ne, und wenn wir keine ordentliche rechtsstaatliche Strukturen aufbauen und wenn wir nicht die Grenzen weit südlich vom Mittelmeer stabilisieren, was natürlich auch oft sehr schwierige moralische Sprechen. Ich meine, sagen wir in einem Idealfall, in meinem Modell, sind Libyen und Tunesien und Algerien und Marokko mehr oder weniger rechtsstaatliche Demokratien. Viele werden lachen, aber denk mal nach, wo Rumänien war vor 40, 50 Jahren. Ne? Oder auch Spanien vor 60 Jahren. Das waren auch keine rechtsstaatliche Demokratien. Ne? Oder Portugal. Und okay, sagen wir, sie schaffen es. Dann ist eben faktisch unsere Außengrenze dann wirklich, die Italiener sprechen immer von unsere Außengrenze sind Fesan, das ist südlich Libyen in den ganzen Südwesten. Aber okay, dann fängt unsere Einwanderungspolitik da an. Aber ich würde schon dafür argumentieren, dann müsste man vielleicht einfach Prozesse und aufbauen. Das wird immer in Theorie besprochen. Aber das ist, wo ich durchaus eine linke Argumentation zurecht finde. Ja, wir müssen legale Wege aufbauen, die durchaus auch eine Aussiebungsfunktion haben. Aber diese legale Wege werden mindestens weniger Menschen treiben, illegal durch den Wüsten zu gehen, als legal. Und eine starke, stärkere rechtsstaatliche Ordnung in Nordafrika würde auch heißen, dass in diese Sahara-Gebiete mindestens es eine mehr oder minder funktionierende Gewaltmonopol gibt, dass das durchaus ein sehr großes, sehr die Zustände da sehr verändern würde. Ne? Aber okay, aber wenn man dann von linker Seite sagt, oder auch von christdemokratischer, wir brauchen legale Wege, dann schafft doch verdammt nochmal die legale Wege. Was ist dann euer legaler Weg? Und das ist oft, wir brauchen legale Wege, bla bla bla. Okay, what is it then? Wollt ihr dann legal, dann geht es um Visumsverteilung, Arbeitsberechtigungen, Schengen-Visa, und da müssen wir auch offener sein. Da muss es dann auch leichter sein, ein Schengen-Visum in Accra oder Abidjan zu erhalten, als es jetzt ist. Und das heißt auch konkrete politische Entscheidungen, die zwar natürlich sehr schwer den Wähler zu fahren, aber da muss man gegenintuitiv sagen, wir brauchen diese Arbeitskräfte, das wollen wir ein bisschen mehr steuern, das werden wir immer noch steuern, aber um das steuerbarer zu machen, müssen wir realistisch damit umgehen, dass wir mehr Menschen brauchen, und damit erschaffen wir einfach eine viel leichtere Prozedur. Ne? Und das kann auch Teil einer größeren Wirtschaftsentwicklungsstrategie sein mit diesem Staat, ein Umgang von Infrastrukturbau und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich für viele Sachen. Dann kann man plötzlich, aber wenn man dann konkret wird, und das ist für mich das Paradoxe, gibt es Teile der deutschen, britischen, französischen Linke, auch italienischen Linke, die sagen, ach, aber wenn es leichter ist für diesen Menschen, hierher zu kommen, gibt es Brain Drain. Das ist dann schlecht für die Gesellschaften. Dann, aber, you know, what do you want then? Wollt ihr kein Mittelmeermaßstab mehr haben? Und damit leben das ja, auch wenn Sachen beschissen sind in einem Staat, wollen die Menschen vielleicht dann bessere Chancen haben. Aber um das akzeptabel zu machen für die deutsche Bevölkerung, um auch das Schengen-System zu legitimieren. Ne? So, ich meine, ein Großteil der Legitimation des ganzen losen Europas innerhalb Europas ist auch darauf aufgebaut, dass die EU als Ganzes und deren Mitgliedstaaten an der eigenen Wähler sagen, okay, wir haben keine Grenzen mehr innerhalb von Europa. Aber dann haben wir ein effektives Steuerungsmechanismus für die europäischen Außengrenzen, die ich durchaus jetzt ein bisschen erweitern würde durch Zusammenarbeit mit den Nordafrikanern. Aber dann, um das stabil zu machen, muss man auch ein Angebot machen an den Bevölkerungen, an den Menschen, an den Staaten, von denen diese Migranten herkommen. Aber es ist nicht genug, von linker Seite zu sagen, ja, legale, wie sieht dein legaler Einwanderungsweg aus als administratives Prozess? Und da gibst du diese Anti-Staats-Mentalitäten. Jetzt werde ich ranty. Ne? An Teilen der Linken, wo sagen, ja, schon deswegen. Und dann sagen, okay, wie würdest du das dann strukturieren im Innenministerium oder in eine lokale Ausländerbehörde und so weiter? Oder wollen wir vielleicht diese Entscheidungsmechanismen, es sind doch Schengen-Wiesen, einfach Brüssel überlassen und sagen, okay, ihr habt jetzt Frontex. Frontex ist des Teufels. Frontex ist die einfach eine Einwanderungs- und Grenzkontrolle. Okay, ihr habt jetzt Frontex. Die ganzen Faschisten sind zum Teil gefeuert worden unter Leggeri, die sind alle weg. Nehmen wir die Chance und sagen wir, bauen wir Frontex auch und sagen wir, okay, dann hat Frontex diese Entscheidungsgewalt. Ja? Und das zu übersehen. Verdammt nochmal, schafft eine Struktur, dafür gibt es doch die Heinrich-Böll-Stiftung.
Ich sehe die Debatte vor mir, wenn wir vorschlagen, das Zuteilen von Visa der EU zu überlassen. Holy moly.
Aber es ist ein EU-System.
Es würde absolut Sinn machen. Ich sage nur, politisch sehe ich dafür a snowball's chance in hell. Aber wer weiß, ich meine, wenn die unter Krisendruck passieren immer wieder Dinge, und glücklicherweise ist es ja auch so eine unglaublich technische Frage, dass man vielleicht Glück hat, dass der ganze Müll einfach irgendwann unter dem Radar passiert, wer weiß.
Das ist, was ich zum Teil meine. Das ist ein Großteil von Entwicklungen. Ich meine, das ist ein Problem nicht nur der deutschen Debatte, aber auch von anderen Mitgliedstaaten, wie auch die britische Debatte und von Staaten drumherum. Menschen wissen nicht, wie viel unter Moral auch sowieso jetzt in den Händen von Brüssel sind. Das ich gut finde, sonst funktioniert das System nicht. Von dem wir alle innerhalb der EU profitieren. Aber dann muss man, wenn man eine Debatte hat innerhalb von Deutschland, muss man vielleicht das irgendwann mal auch merken.
Und das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank dir, Alex. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt. Das war wahnsinnig stimulierend, wie jedes Mal, wenn du hier im Podcast bist. Ja, die Blumen sind verdient, die Blumen sind verdient. Ich danke dir herzlichst. Ich hoffe, unsere Zuhörendenschaft hat es genauso genossen. Keine Bange, das nächste Mal wird es wieder etwas seichter. Der nächste Podcast beschäftigt sich mit Rammstein. Von daher, da ist dann auch wieder was für die Leute dabei, die sich weniger mit EU-Verfahrensregeln auseinandersetzen möchten. Dann bis zum nächsten Mal quasi an Alex, hoffentlich bald, und bis zum nächsten Mal an alle unsere Zuhörenden, sehr sicher bald. Dann bis die Tage.
Vielen Dank. Tschüss. Thank you.